doch kommen, dann anfragen, mein Vater, mein Großvater hat dort gearbeitet, gibt es irgendwas? Und das müssen wir dann nachschauen, ob wir da irgendwas finden. Die Schlacht am Zellersee, wie es in der Geschichte hieß, in den Bauernkriegen, die Bauern vernichtend geschlagen wurden und was dann das Ende der Bauernkriege im Land Salzburg bewirkt hat.
Durch die Reformation ist ihnen bewusst geworden, dass eigentlich alle Menschen gleich sind und gleich sein müssen.
Was sagt er?
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 Yes!
Freies Radio Pinzgau.
Ein Podcast aus dem Pinzgau mit Klaus Vorreiter.
Grüß euch und willkommen zu einem neuen Podcast. Heute haben wir ein ganz ein spezielles Thema. Wir sprechen über das Landesarchiv, sprich Bezirksarchiv Zell am See. Dazu habe ich den Leiter Dr. Gerhard Kort und seinen Bruder Dr. Ernst Kort, einen Historiker, eingeladen. Meine Herren, ich bedanke mich fürs Kommen. Gerhard, fangen wir gleich so an. Wie bist du zu den ganzen gekommen überhaupt?
Ich habe schon eine sehr frühe Erfahrung gemacht mit der Historie im Pinzgau, weil meine Mutter war Lehrerin und ein Verwandter, der Kanonikus Landsteiner in Hollersbach, hatte die Geschichte des Pinzgaus beschrieben in verschiedenen Bänden. Und wie die Druckfahnen fertig waren, durfte oder musste meine Mutter, weil sie gut Deutsch konnte, als Lehrerin, die Druckfahnen korrigieren. Und da war ich ein kleiner Bub, habe aber auch schon lesen können in der Volksschule und habe diese Druckfahnen auch lesen dürfen. Und da bin ich auf die Geschichte des Pinzgaus hingewiesen worden und habe eigentlich Blut gerochen, sozusagen, was im Pinzgau alles los ist. Und so bin ich zur Geschichte gekommen.
Es gibt ja das Bezirksarchiv, sprich, ist ja ein Landesarchiv eigentlich, Außenstelle Pinzgau, oder?
So richtig, der Bezirksarchiv Pinzgau ist die Außenstelle des Landesarchivs, damit Dinge, die den Pinzgau betreffen, nicht immer nach Salzburg fahren muss, um die abzufragen.
Ist das noch an alles auch umgelagert worden vom Landesarchiv, was im Pinzgau betrifft? Oder muss man trotzdem teilweise noch aufs Land aussehen und sagen, man muss noch gewisse Sachen, kann man nur draußen einlesen oder besorgen?
Das ist tatsächlich so, weil das Bezirksarchiv ist vom Horst Scholz vor 42 Jahren gegründet worden. Damals noch nicht als Bezirksarchiv, sondern das war sein persönliches Hobby. Er hat mit sehr großem Engagement, sehr großem finanziellen Aufwand Dinge angekauft, die greifbar waren, um sie vor dem Verlust oder der Vernichtung zu schützen. Und das wurde später zusammengefasst in das Bezirksarchiv. Und Teile des Inventars und der Artefakte sind im Landesarchiv, weil wir als Bezirksarchiv nicht diesen Service bieten können, den das Landesarchiv bieten kann. Zum Beispiel, wenn wir die Grundbücher vom Grundbuch Zell am See in Zell am See aufbewahren würden, müssten wir regelmäßige Öffnungszeiten anbieten, was wir nicht können, weil das Bezirksarchiv ist ehrenamtlich geführt und hat nur relativ beschränkte Öffnungszeiten. Jeden Montag von 10 bis 13 Uhr. Bei besonderen Fällen sind wir gegen telefonische Voranmeldung auch zu anderen Zeiten verfügbar. Das ist kein Problem, nur muss man das ausmachen.
Gerhard, jetzt bringt es jeder viel in Verbindung mit dem Vogturm, wo ja auch ein Museum ist, was man aber jetzt im Prinzip getrennt betrachten muss.
Ganz richtig. Der Horst Scholz hat dieses Museum gegründet, betrieben. Und das war aber schon vor 40 Jahren, hat das auch geführt mit riesen persönlichem Engagement und Aufwand. Und nachdem die feuerpolizeilichen Vorschriften nicht mehr ausgereicht hatten, mussten vor einigen Jahren, vor 5 Jahren circa, ein Umbau überlegt werden, um den Standard, der heute für ein Museum erforderlich ist, zu erreichen. Und so wurde das Vogt-Turm-Museum umgebaut, adaptiert und auch auf einen neuen Stand gebracht. Das heißt, interaktive Spiele für die Jugendlichen, andere Schaustellungen etc. wurden eingebaut, damit es dem Stand der Technik entspricht. Und es ist heute ein hervorragendes, mit dem Gütesiegel des für Museen ausgezeichnetes Museum.
Ja, Gerhard, jetzt bin ich bei dir schon ein paar Mal bei dir gewesen. Ich bin auch früher bei Horstung gewesen. Jetzt denke ich mir bitte, um Gottes Willen, wie willst du die ganzen Exponate und alles da drin in den kleinen Kammerl aufgehalten? Also es ist ja schon sehr beschränkt. Ich weiß nicht, wie hast du da einen Überblick verschaffen kannst. Also ich schaffe es nicht.
Du sprichst da einen wunden Punkt an. Wir suchen schon seit 6 Jahren ein Lokal, weil wir das derzeitige Bezirksarchiv in der Form vollkommen untauglich ist, wenn ich so sagen kann, weil es ist zu wenig Platz da, es ist zu wenig Einrichtung da. Als Einrichtung sehe ich zum Beispiel, dass man ein Vergrößerungsgerät hinstellen kann, um Details an einer Urkunde zu lesen etc. Wir haben zu wenig Lagerraum, wir haben keinen Quarantäneraum, wenn wir Archivgut hereinbekommen. Wir kriegen Dinge angeboten, die für den Bezirk wertvoll wären, aber wir können sie nicht übernehmen, weil wir sie nirgends hingeben können.
Also kannst du es nicht lagern, weil es gewisse Temperaturen oder wie immer auch, oder?
Ich habe viel zu wenig Platz. Und wir suchen schon, hatten schon fast eines, aber das wurde seitens des Landes, nachdem wir ja eine Landesdienststelle sind, abgelehnt. Und jetzt suchen wir weiter irgendwo in Zell am See einen Raum, ca. 150 bis 250 Quadratmeter, erschwinglich für das Land und wo wir diese Funktionen, die wir unbedingt brauchen, auch sicherstellen können.
Bei mir ist der Bruder, der Dr. Ernst Kort. Ernst, du hast Geschichte studiert und bist auch in Pinzgau verhaftet. Wie bist du mit der Geschichte verbunden, von Pinzgauer Geschichte?
Ja, die Pinzgauer Geschichte liegt mir natürlich sehr nahe, weil wir ja in Pinzgau aufgewachsen sind, in Zell am See. Und der Gerhard, der Bezirksarchivar, ist mein Zwillingsbruder und über ihn bin ich ja sehr gut informiert und immer wieder informiert worden, über was in Pinzgau sich alles ereignet hat und wie das so war. Und natürlich hat mich das als Historiker interessiert, Dinge, die ich vorher im Studium hat man das, ist der Pinzgau geschichtlich nicht besonders behandelt worden. Und über Gerhard bin ich halt dann wirklich auch in die Pinzgauer Geschichte eingetaucht.
Und ist natürlich eine interessante Materie, braucht man nicht reden, generell die Geschichte, ja. Aber speziell auch der Pinzgau, oder?
Natürlich, unsere Vorfahren sind ja da. Und das ist natürlich für uns persönlich auch sehr interessant.
Wie groß ist das Archiv und welche Schätze werden dort aufbewahrt?
Die größten Schätze, die wir hatten, das waren 2 Original-Marktprivilegien aus dem 15. Jahrhundert. Die dürfen wir gar nicht im Bezirksarchiv aufheben, weil es diebstahlmäßig und feuerpolizeilich gar nicht den versicherungstechnischen Anforderungen entsprechen würde. Jetzt mussten die in Salzburg gelagert werden, aber ich habe darauf bestanden, dass in der Gemeinde eine Faksimile hängt, damit wir wissen, wie früher die Märkte vom Erzbischof, wenn ein neuer Erzbischof gekommen ist, wieder ihre privilegierten Rechte, das Marktrecht verliehen bekommen haben. Und das ist in so einem Marktprivilegium festgeschrieben worden, noch mit Siegel und so weiter. Und das hätten wir im Archiv, aber das darf man da nicht mehr aufheben, weil es einfach den sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr entspricht.
Da sind wir jetzt wieder beim gleichen Thema, nicht? Wo wir gesagt haben, wir brauchen einmal was Neues, oder?
Wir brauchen mehr Raum und einen qualitativ besseren Raum, der auch temperaturmäßig nicht so heiß wird, wie unser jetziges ist, der sicherheitstechnisch besser ist, etc. Ja, dringend braucht man das.
Also da sind wir wieder am gleichen Punkt.
Da sind wir wieder am gleichen Punkt, ja, ja.
Das haben wir schon ein paar Mal geredet, darum lache ich jetzt ein bisschen.
Ja, ja,
ja. Ja, gibt's, jetzt hast du es eigentlich eh schon gesagt, gibt es ein Dokument oder ein Exponat, was dich ganz, für dich ganz einen besonderen Unstellenwert hat?
Ja, mich fasziniert zum Beispiel das Bild der Salzach, weil im Raum Biesendorf bis Bruck, wenn man die alte Salzach anschaut, sieht man die Mäander, die man ja teilweise nur bei den Schotterteichen, wo sie den Schotter wieder ausgegraben haben, nachvollziehen kann, wo die Mäander gegangen sind. Und das war ja ein Grund, diese mäandrierende Salzach hat ja die, das ganze, den ganzen Talboden vernässt und es ist nur ein saures Gros gewachsen. Das hat für die Rostan, die Pinzgauer Rösser, für die Kier war es nicht gut. Und darum wurde ja vor ungefähr 120 Jahren die Salzach damals begradigt, um diese Möser zu entwässern und fruchtbares Land zu machen. Aber diese mäandrierende Salzach ist auf den alten Karten ja noch eingezeichnet. Und wenn wir uns heute fragen, warum die Kitzstein-Hornstraßen in Zöll so eine Kurve macht, dann ist das eine von diesen Kurven, die die Salzach damals geflossen ist. Und ein interessantes Detail auch, wie in Zell das Pumpwerk für den Zeller See in Bruck errichtet wurde, hat man berechnet, alle Niederschlagsmengen, die im Einzugsgebiet des Zellersees hereinkommen können. Und so groß wurden die Pumpen dimensioniert. Und beim ersten Hochwasser war aber leider wieder eine Überflutung, weil nicht berücksichtigt wurde, dass über diesen alten Salzacharm bei Hochwässern früher immer schon die Salzach in den Zellersee hereingeflossen ist. Und dann über die Seekanäle wieder abgeflossen ist. Und dieses Meerwasser hat man dann bei der Vergrößerung des Pumpwerks berücksichtigt.
Was beeindruckt die Besucher, beeindruckt die unsere Pinzgauer am meisten? Was hast du da ein bisschen irgendwas rausgefunden?
Im Archiv.
Im Archiv.
Wir haben dank des Horst Scholz, der frühzeitig begonnen hat, diese Artefakte zu sammeln, sehr viele Informationen über die Kriegs- und Nachkriegszeit. Und es gibt jetzt sehr viele Anfragen über die damals lebenden und arbeitenden Bevölkerung, die beim Kraftwerksbau gearbeitet haben, die Fremdarbeiter waren, die Gefangene waren, also Zwangsarbeiter waren, etc. Zum Beispiel hat es ein Panzermotorenwerk in Passau gegeben, das musste verlagert werden gegen Ende des Krieges. Es ist nach Utendorf gekommen. Und so, da kommen dann Anfragen, mein Vater, mein Großvater hat dort gearbeitet, gibt es irgendwas? Und das müssen wir dann nachschauen, ob wir da irgendwas finden.
Es gibt ja viele Sonderausstellungen, da habt ihr ja x-fach gehabt, ich weiß nicht, wie oft das im Jahr das habt, aber Sonderausstellung meine ich, da hat es Porsche-Dings hat's da einmal gegeben und so weiter und so fort. Und heuer eine ganz besondere Ausstellung ist ja auch 500 Jahre Bauernkrieg und es hat welche Bewandtnis?
Das ist ein interessantes Datum, gerade wie heute am 1. Juli 2026 haben wir 500 Jahre die Schlacht am Zellersee, wie es in der Geschichte hieß, in den Bauernkriegen, die Bauern vernichtend geschlagen wurden und was dann das Ende der Bauernkriege im Land Salzburg bewirkt hat. Ich möchte nur zuerst nur einmal klarstellen, das Bezirksarchiv Pinzgau ist eine Außenstelle des Landesarchivs und der Vogtturm ist eine selbstständige Einrichtung, die der Gemeinde gehört. Und früher hat der Horst Scholz beides gemeinsam gemacht Und das ist aber vor 5 Jahren dann getrennt worden. Mhm. Nur damit man das weiß. Aber wir unterstützen natürlich den Vogtturm bei Ausstellungen durch unsere Experten im Bezirksarchiv, wenn sie irgendwelche Ausstellungen haben. Und wir haben ja tolle Mitarbeiter im Bezirksarchiv. Mhm. Nicht?
Ja, gehen wir zum Bauernkrieg zurück. Jetzt da, was war der Auslöser?
Beim Bauernkrieg, das ist nicht ein rein Pinzgauer Phänomen gewesen, sondern das war ein gesamteuropäisches Problem. Es waren die Fürsten hatten hohe Aufwendungen durch den üppigen Lebenswandel, hatten durch Kriege große Schulden und haben versucht, diese fehlenden Mittel, wie es halt A ist, vom Volk durch Einführung von Steuern etc. wieder hereinzubekommen. Und in der damaligen Zeit hat es vereinzelt sehr schlechte Ernten gegeben, was den Bauern das Überleben gerade ermöglicht hat, aber dass sie Abgaben abgeben konnten, war nicht möglich. Jetzt sind die verarmt. Sie waren leibeigen etc. Und so hat sich noch dazu, nachdem Luther die Bibel übersetzt hat und Leute gesehen haben, es gibt noch was anderes als nur die lateinische Interpretation der lateinischen Bibel durch die Pfarrer, die nicht immer authentisch waren, haben sie sich bestärkt gefühlt zu sagen, das lassen wir uns so nicht mehr bieten. Und wie wieder eine Steuer eingeführt werden sollte, haben sie gesagt, das machen wir nicht mit. Und ihnen zu Hilfe gekommen sind damals die Knappen und Gewerken, weil durch die neue Waldordnung, die der Erzbischof eingeführt hat, mussten sie mehr Abgaben zahlen. Warum die Waldordnung für Gewerke so wichtig ist, sollte man vielleicht noch erklären. Im Bergbau war Holz wichtig, um die Stollen zu stützen und um die Verhüttung des Erzes zu fördern, also zu heizen, und die Sudpfannen bei der Salzgewinnung, was ja eine wesentliche Einnahmequelle des Erzbischofs war. Jetzt wurden auch im Pinzgau die Wälder überall gerodet und nicht mehr aufgeforstet, so wie es heute der Fall ist. Und damit sind Unwetterschäden, also Muren andere Schäden entstanden, und die Bevölkerung hat das wieder richten müssen. Und da hat die Bevölkerung und die Gewerken damals gemurrt und haben gesagt, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Und so sind die Bauernaufstände auch aus anderen Bergbaugebieten, wie zum Beispiel Kitzbühel. Kitzbühel war damals dem Salzburger Erzbischof verpfändet, oder aus Schwarz in Tirol gekommen und haben unsere Gewerken, unsere Knappen und die Bauern unterstützt beim Aufstand.
Jetzt ist der Aufstand nachher losgegangen und teilweise ja große Siege auch dabei gewesen. Es ist ja nicht nur, dass eine Entscheidungsschlacht, die ist ja nachher erst, wie du richtig gesagt hast, am 1. Juli 1526 gewesen. Es haben aber vor die Bauern schon einiges erreicht auch gehabt.
Ja, das ist ein es war kein Feldzug, es war ein Krieg, und die Bauern sind mit, muss man sagen, fremder Unterstützung nach Rastatt gezogen, haben Rastatt einnehmen wollen, konnten Rastatt nicht einnehmen, sind weitergezogen nach Mandling und haben dort dem Herberstein, der dem Erzbischof zu Hilfe geeilt ist, vernichtend geschlagen und sind dann mit relativ mit Stolz und Sicherheit gekommen und weitergezogen nach Salzburg, um gegen den Erzbischof zu ziehen, haben die Festung Werfen eingenommen, den Basturn, und dann war der Weg frei nach Salzburg.
Ernst, wie kann sich das jetzt in der heutigen Zeit lebende Mensch vorstellen? Was waren das früher für ihre sozialen Verhältnisse?
Ja, die Bauern waren, der Großteil der Bauern, zu 90% waren sie Hörige von Adeligen. Und die haben natürlich verlangen können, was sie wollen haben, an Abgaben. Die Bauern haben entsprechende Abgaben liefern müssen. Und durch die Reformation ist ihnen bewusst geworden, dass eigentlich alle Menschen gleich sind und gleich sein müssen. Diese Reformation und die Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache hat bei den Bauern und bei den einfachen Leuten ein ganz enormer Bildungsschub, denn die haben dann lesen gelernt, weil sie das selbst lesen wollten. Und auf diese Art und Weise haben sie dann auch Flugblätter bekommen, die verteilt worden sind. Und die Flugblätter, die gegen die Herrschaft auch aufgerufen hat. Und so ist von Deutschland oder in ganz Deutschland und auch dann in Österreich es zu diesem Aufstand gekommen, zu diesem massiven Aufstand.
Gerhard, gehen wir weiter. Salzburg ist nicht gefallen.
Salzburg kann man so nicht sagen, sondern die Bauern haben Verhandlungen mit den Bürgern in Salzburg gepflogen, die auch vom Erzbischof durch höhere Abgaben kuriert waren. Und die haben dann sich mit dem, die Bürger von Salzburg, von der Stadt Salzburg, haben sich mit den Bauern verbündet. Der Erzbischof ist mit einer Elitetruppe sozusagen auf die Festung zurückgezogen und hat die Stadt beschossen, weil die Bürger haben die Bauern beim Steintor eingelassen, haben ihnen das Tor geöffnet. Also Salzburg wurde nicht eingenommen, sondern durch Öffnung der Tore oder des Steintors sind die Bauern in die Stadt gekommen und haben von dort versucht, die Festung zu erstürmen. Die Bergleute, die ja mit dem Sprengstoff umgehen konnten, wollten die Festung unterminieren, aber der Berg war zu hart. Jetzt ist das auch gescheitert. Und der Erzbischof hat in seiner Not den Schwäbischen Bund zu Hilfe gerufen. Man muss wissen, dass das Erzbistum Salzburg ja ein Teil des Römischen Reiches war und die hatten gegenseitig eine Beistandsverpflichtung abgegeben. Das war der sogenannte Schwäbische Bund. Und da sind die Truppen des Schwäbischen Bundes, die schon in Vorösterreich, das war, was heute Bayern und Baden-Württemberg ist, sind Gebiete, die noch zu Österreich gehört haben, wo auch schon Bauernaufstände geherrscht haben. Da war ein sehr erfahrener Schlechter, der die Bauern, wirklich ein Ritter, der die Bauern besiegt hat. Und den hat der Schwäbische Bund geschickt, um gegen die Salzburger Bauern auch zu kämpfen.
Gut, das ist noch ein, praktisch ist noch nicht einnehmbar gewesen und die Bauern und die Knappen haben sich dann zurückgezogen.
Es wurde eine Vereinbarung getroffen zwischen Erzbischof und den Bauern, die aber dann nicht ganz eingehalten wurde vom Erzbischof. Das muss man leider dazu sagen. Der hat zuerst auf Zeit gespielt, um den Schwäbischen Bund hereinzuholen. Zu Beginn hätte der Erzbischof versucht, den Herzog von Bayern um Beistand zu bitten. Der hatte aber schon vorher mit den Bauern Kontakt aufgenommen und ihnen zugesichert, dass er nicht gegen die Bauern kämpfen würde. Das ist ein interessantes Detail, weil man sieht, dass in so Kriegen immer hinter der Front auch Verhandlungen mit anderen Mächten geführt werden, so wie es heute in der Geheimdiplomatie so ist.
Und zwar früher also auf
der richtig, hat sich nichts geändert.
Hat sich nichts geändert. Jetzt wurde ja praktisch ein Friedensvertrag gegeben,
ja.
Im 1525, und er ist auf Deutsch gesagt nicht eingehalten worden.
Noch, nicht eingehalten worden, richtig.
Und dann sind die Bauern noch einmal gekommen, oder? Haben sie gesagt, richtig. Das lassen wir uns wieder nicht gefallen.
Richtig, das können wir uns nicht gefallen lassen. Die Bauern waren nicht in der Lage, das zu leisten. Es ist dieses Unsägliche, dem Verlierer wird, weiß Gott was, aufs Auge presst. Damals waren 100.000 Gulden Wiedergutmachung für die vernichteten Schlösser, die es niederbrennt haben und so weiter, für die Bauern ja nicht zu leisten. Das ist die Geschichte, wiederholt sie leider immer wieder. Im Ersten Weltkrieg haben wir das auch gesehen, dass wenn man dem Verlierer zu viel aufoktroyiert oder zumutet, es nur wieder zu einem neuen Krieg führen kann.
Und so war es 1926, oder?
So war es 1918
und
1526.
Also da hat sich das ja auch so richtig. In etwa abgespielt.
Ja, richtig.
Und da sind sie wieder aufgestanden und wie ist es dann weitergegangen? 1526, da haben sie auch einige Schlachten geführt, nicht?
Ja.
Die Bauern bis zur letzten Schlacht in Zell am See, wo wir am heutigen Tag sind.
Wo wir wieder zum Jubiläum zurückkommen, die Schlacht am Zellersee ist für uns deshalb so interessant, weil wir nicht genau wissen, wo sie stattgefunden hat. Vermutet wird im Bereich Atzing, weil damals der See ja noch viel größer war und die Straßen nur ganz bescheiden am Rand, am Ost- und am Westrand des Sees gegangen sind. Am Ostrand hat es überhaupt nur einen Sandpfad gegeben, das hat die Resser, die Sandpferde, haben das Zeug umtragen können. Da waren noch keine Straßen und herüben war der Weg. Jetzt vermutet man, südlich von Zell waren alles bitzige Wiesen vom See und von der Salzach überflutet. Da war ein Schlachtfeld gar nicht möglich. Jetzt vermutet man in Atzing, aber man hat nirgends Ausgrabungen gefunden oder Relikte aus dieser Zeit. Darum bleibt es nur eine Vermutung.
Also es ist nie was, dass man das belegen könnte. So dort war diese entscheidende Schlacht.
Genau so ist es.
Ja, aber vorentscheidend war es ja nachher, und da komme ich jetzt zu dir, Ernst Kort.
Ja.
Entscheidend war ja nachher, dass er nachher wieder einen Frieden, sogenannten Friedensvertrag gegeben hat. Gell? Der war ja wirklich auch wieder ein Knebelvertrag war.
Ja.
Was hat das für ihre Auswirkungen gehabt?
Naja, die Bauern haben sich unterwerfen müssen und waren natürlich, es hat die Folge dieser Kriege waren eigentlich nicht so, dass die Bauern mehr Rechte bekommen haben. Die sind einfach besiegt worden. Die sind ja dann bei dieser Schlacht in Zell am See, sind ja Hunderte von Bauern einfach umgebracht worden. Alle, die es erwischt haben, haben es umgebracht. Und die anderen, die haben sie dann beugen müssen und haben dann entsprechend Abgaben leisten müssen und wurden dann auch noch vielfach von vielen Herrschern dann auch noch dazu gezwungen, für die zerstörten Schlösser oder für das zerstörte, was im Krieg sie an Schaden angerichtet haben, dass sie dann das auch noch wieder gut machen.
Aber das Problem ist ja noch ein praktisch größer, war ich noch klar, nicht?
Ja.
Aber das sind ja so Knebelverträge, nicht? Wie der Georg gesagt hat, das wird bei der ersten Weltkrieg, das ist ja in die Hosen gegangen, nicht? Das Ernst, das hat ja noch eine noch schlimmere soziale Folgen gehabt. Für die Bauern und für die Knappen und so weiter.
Naja, die eine Folge war dann später, oder war die, dass viele Bauern, und vor allem die Knappen haben sich das auch leisten können, denn die Knappen waren nicht abhängig vom Fürsten. Die Knappen waren selbstständige, man würde heute sagen, selbstständige Unternehmer. Und die Bauern und auch die Knappen, die sind dann zum Protestantismus übergetreten.
Aber es ist ja nicht leichter geworden wegen dem. Für die Bauern selber ist es ja nicht leichter geworden, nicht?
Nein, für die Bauern ist es nicht leichter geworden.
Es hat sich praktisch nichts verändert, eher noch verschlechtert, oder?
Eher noch verschlechtert, ja.
Dr. Gerhard Kort. Jetzt möchte ich über die Zukunft vom Landes-, sprich Bezirksarchiv reden. Da haben wir einen Punkt, da haben wir schon angesprochen. Ich brauche einfach größere Räume, das ist mal Punkt 1 gewesen. Also waren Zwischenpunkte auch dabei, aber das ist ja mal der Hauptpunkt. Und wichtig, glaube ich, ist auch die Digitalisierung, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Artefakte, die wir haben, einer breiten Bevölkerung zugänglich machen, dass man online Dinge anschauen kann, so wie es heute die Nationalbibliothek bietet. Da kann man fast alles online anschauen und man muss nicht mehr hinfahren. Und so wollen wir unseren Kunden, die nicht nur aus dem Pinzgau, sondern aus der ganzen Welt kommen und anfragen, heute per Mail, per Fax, nicht mehr, aber per Mail. Und wir versuchen ihnen dann diese Auskünfte zu geben, schauen für sie nach etc. Und da wäre die Digitalisierung enorm hilfreich. Und wir müssen natürlich unser Archiv über kurz oder lang auch dieser Digitalisierung unterwerfen, damit man das online zur Verfügung stellen kann.
Ist natürlich auch von den großen Projekten noch nicht. Habt ihr andere Projekte oder Forschungen, wo seid ihr da dran gehabt?
Naja, wir haben zum Beispiel einen Pinzgauer Bergbaustammtisch eingerichtet. Da treffen sich regelmäßig Fachleute aus dem Bergbau, sowohl historisch als auch aktuell, um die reichhaltige montanistische Vergangenheit des Pinzgaus zu bearbeiten. Wir haben ja seit der Kupferzeit schon Bergbau im Pinzgau und vieles ist verloren gegangen, dass man das nicht ganz der Vergessenheit preisgibt. Und auf der anderen Seite wollen wir auch der Jugend ermöglichen, dass sie versteht, wie Bergbau funktioniert. Und interessant ist zum Beispiel, dass wir eine Bergbauforschung in Bramberg haben, die international bemerkenswert ist. Der Guido Wostri, der die leitet, also hat einen Namen weit über Österreich hinaus. Also wir sind da nicht irgendjemand, sondern der Pinzgau steht schon was da.
Was wünschen Sie zwei Historiker für die Zukunft des Bezirksarchivs? Brauchen wir jetzt nicht neu aufarbeiten, dass du mal endlich einen gescheiten Raum kriegst. Was kommt noch dazu, Gerhard?
Dass die Leute ihre alten Bilder, Fotos oder Zeitungsartikel oder auch Stücke, die sie haben, uns zur Verfügung geben, bevor sie es wegschmeißen, weil wir vieles anders beurteilen von ihrer Aussagekraft und damit kann man unserer Jugend und den zukünftigen Generationen ein besseres Bild der damaligen oder der alten Zeit vermitteln. Und das wäre eines unserer Anliegen, wenn Sie Unterlagen haben, alte Bücher oder so, bevor Sie es wegschmeißen, sagt es uns, wir schauen es uns gern durch und wegschmeißen könnt ihr es dann alle noch.
Aber da steht ja Riss zur Verfügung, also wenn der jetzt Nachbarn ausräumt oder kann ja die nächste Generation sein, nicht? Weil die Oma oder der Opa hat es nicht so wichtig empfunden, nicht? Und haben sie es ja verräumt irgendwo und jetzt finden es die Kinder oder die Engere.
Und fangen damit nichts mehr an.
Und können nichts anfangen damit, weil sie nicht mehr wissen, wer das da drauf ist.
Richtig, weil es nicht zuordnenbar ist für sie. Ja.
Also, und da war es halt wichtig, dass ihr es eben als Anlaufstelle da seid, herzuholen, was sagt das Bild aus oder was sagt das Dokument aus.
Ja, könnt ihr es brauchen oder nicht.
Ja, könnt ihr es brauchen oder nicht. Und ihr beurteilt das in diese Richtung. Mhm. So, meine Herren, dann haben wir eigentlich hübsch alles aufgearbeitet. Wir möchten ja, der Gerhard und ich haben ja ausgemacht, dass wir in Zukunft regelmäßig eine Radiosendung über den Pinzgau von der Historie her ein bisschen aufarbeiten. Mhm. In Kürze haben wir mal mit der Isabella Frank ausgemacht. Und da geht es auf die Spurensuche einer Salachtaler Lokalbahn. Ein sehr spannendes Thema. Gerhard, ich glaube, da kommt aber einiges auf uns zu, gell? Das, ja. Weil sie heute noch keiner weiß, dass der Auvogel ja keine Bahnstation gewesen ist, als Beispiel jetzt. Ja, ja. Also es ist einfach spannend aufzuarbeiten, was ist wahr dran,
ja.
Und was ist nur Mythos oder wie immer auch noch. Nicht? Meine Herren, ich bedanke mich sehr herzlich, Dr. Ernst Kort und Dr. Gerhard Kort für diese Sendung. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir treffen uns wieder mal da.
Danke ebenfalls.
Wir kommen danke, gern.
Gerne.
Diese Sendung wurde mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union produziert.